Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seit März leben wir mit Corona, demnächst ja wieder mit besonders belastenden Einschränkungen. Wie beschäftigt das Autorinnen und Autoren? Das wollen wir wissen. Und deshalb hat sich unsere Kritikerin Susanne Billig durch eine ganze Menge Corona-Bücher gelesen, die jetzt herausgekommen sind. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Entdeckung. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Wenn wir mal erstmal ein paar Monate zurückblicken, eben auf diese Anfangszeit der Pandemie bei uns. Was waren denn so die ersten Bücher, die Corona-Bücher, die auftauchten?
Ja, so ganz am Anfang erinnere ich mich, gab es eigentlich nur ganz seltsame kleine Broschüren aus dem Chinesischen übersetzt. Da wussten wir alle hier selbst noch nicht genau, was das mit diesem Virus auf sich hat. Dann so als nächste Textgattung tauchten sehr persönliche Texte auf. Blogs, Tagebücher, Tagebucheinträge. Dann kam im Mai das großartige Wuhan Diary der chinesischen Schriftstellerin Fang Fang heraus. Ein ganz packendes Buch, da verwebt sie sehr klug ihr persönliches Erleben des Lockdowns in Wuhan mit so einer Art Tiefensektion der chinesischen Gesellschaft, ganz liebevoll in ihrem Blick auf einfache Menschen, sehr illusionslos, was die politische Klasse in ihrem Land angeht.
Also das ist schon mal ein beeindruckendes Buch, auch aus der Frühzeit der Pandemie. Die anderen persönlich gefärbten Bücher, waren das jetzt eher so Augenblicksaufnahmen, Schnellschüsse oder lohnt sich das auf lange Zeit, das zu lesen?
Also ich fand schon, das sind so ein paar Schnellschüsse sind dabei, zum Beispiel Corona, eine Erzählung von Martin Mayer. Da denkt er sich so einen alternden Buchhändler aus, der die Quarantäne seelisch zu überstehen versucht, indem er sich an bewährte Seuchenliteratur hält. Was liest er? Die schwarze Spinne, die Pest, Tod in Venedig. Das ist ein bisschen wenig originell. Etwas an der Oberfläche gleitet auch die Krone der Schöpfung von Lola Randl. Aber das ist wenigstens ein schön schräg geschriebenes Buch. Die Autorin mixt so thematische Versatzstücke. Großstädter auf dem Land, ausufernde Virusängste. Eine Zombie-Geschichte spielt eine Rolle, macht sehr kleine Kapitel daraus. Einen sehr schönen, lakonischen, selbstironischen Tonfall. Trotzdem beim Lesen hat man das Gefühl, der Wucht dieser Pandemie halten diese Bücher nicht wirklich stand.
Lola Randl hatten wir auch zu Gast mit diesem Buch. Das Gespräch müsste noch auf unserer Homepage zu finden sein, deutschlandfunkkultur.de. Jetzt die Bücher, die Sie genannt haben. Wir diskutieren ja heute sehr heftig über den einer Demokratie angemessenen und sinnvollen Umgang mit der Pandemie. Haben Sie Bücher gefunden, die da Position beziehen?
Also wenn wir bei der Literatur bleiben, ist natürlich noch von Marlene Strerowitz erschienen, So ist die Welt geworden. Auch sie baut so eine Protagonistin nach ihrem eigenen Vorbild. Eine Schriftstellerin, die im Lockdown auf einmal vor dem Nichts steht, keine Lesung mehr hat, keine Einnahmen, seelischer Absturz. Aber die hat ein waches Weltinteresse und verbindet das immer mit einem intensiven Nachdenken über die Krise und die politischen Folgen dieses Virus. Ganz ähnlich macht das Sadie Smith in ihren Corona-Essays. Da gibt es auch immer so schnelle, harte Schnitte zwischen ihrem privaten Seuchenerleben in den USA und der Politik zum Beispiel, wenn sie dann auf ein anderes Virus zu sprechen kommt, dass die amerikanische Gesellschaft durchseucht, wie sie sagt, das Virus der Verachtung. Gibt es zum Beispiel eine großartige Passage, wo sie dann drüber nachdenkt, wer war eigentlich Patient Null dieses anderen Virus, und das war jemand, der an Bord eines Sklavenschiffes stand, von oben auf die stöhnende Masse da hinunter blickte und festgestellt hat, ach, das ist genau der Typ Mensch, der dafür da ist, Ketten zu tragen. Dann gibt es natürlich noch, wenn wir zum Sachbuch gehen, spannende Essaysammlungen. Der Transkriptverlag hat sich das sehr hervorgetan. Die Corona-Gesellschaft oder Jenseits von Corona, das sind so Essays, die aus historischer, vor allem soziologischer Perspektive fragen, auf welche Gesellschaftsstrukturen trifft denn dieses Virus, auf welche Narrative trifft es, auf welche Ökonomien.
Haben Sie da vielleicht mal, um das noch besser zu verstehen, ein Beispiel, wo so ein soziologischer Beitrag vielleicht besonders erhellend war?
Ja, ich fand zum Beispiel interessant von der Sozialwissenschaftlerin Silke Helfrich, die sich mit der Beobachtung erstmal beschäftigt, wie fragil unser Wirtschaftssystem sich eigentlich gezeigt hat in der Krise. Kaum machen wir mal ein paar Tage Pause, bricht die Welt zusammen. Und von da kommt sie auf das Thema Commons zu sprechen. Früher sagte man Allmende oder Gemeingüter, aber Güter greift zu kurz. Sie interessiert sich für das freie Allgemeinzugängliche Wissen und sagt dann, die Suche nach dem Impfstoff jetzt gerade zeigt, wie sehr wir dieses freie Wissen, dieses ungehinderte Zusammenarbeiten aller Forscherinnen und Forscher weltweit brauchen, nicht Patente, nicht Privatbesitz. Das ist so ein spannender Teilaspekt, den sie da rausarbeitet.
Jetzt gehören ja inzwischen zum Corona-Diskurs natürlich auch die Querdenker und die Verschwörungstheoretiker in Sachen Corona. Sind Sie da auf Bücher gestoßen, die diese Positionen unterstützen?
Ja, jede Menge gibt es da. Vielleicht so halb nur Querdenker, natürlich von Sucharit Bhakti und Karina Reis, der Corona-Fehlalarm. Die möchten beweisen, Corona ist eigentlich nur eine harmlose Grippe. Sie tun das, indem sie uns wirklich in diesem Buch mit Zahlen und Berechnungen erschlagen. Das ist für Laien nicht zu durchschauen, was sie da alles durchrechnen. Aber man kann sich den Tonfall angucken dieses Buches. Unglaublich viele Ausrufezeichen, viele Unterstellungen, viel Kollegenschelte. Am Ende versteigen sie sich zu der Behauptung, wir erleben hier gerade den Umbau dieses Landes in eine Diktatur à la China. Das schmeckt dann schon ziemlich nach Querdenker. Dann tut sich der Kopp-Verlag sehr heraus mit rechten Büchern, die dann die Grippe-Idee vermischen mit ganz viel Ausländerfeindlichkeit, Volksfrontdenken. Ich habe da auch bemüht, mich an Rezensionsexemplare zu kommen. Das gibt es bei dem Verlag gar nicht. Die haben nicht mal eine Presseansprechperson. Da schreibt man Anfragen, die landen im Nichts. Also die Zusammenarbeit mit dem Journalismus gleich null.
Wenn wir jetzt in eine andere Richtung schauen, viele wollen ja jetzt auch wissen, wie verhalte ich mich selbst richtig, wie verhalten wir uns als Gesellschaft richtig angesichts so einer gesundheitlichen Bedrohung? Welche Bücher helfen einem da weiter, wenn man darüber nachdenkt?
Ja, ich finde, es gibt ein sehr interessantes, schmales Büchlein von Andreas Brenner, Philosophieprofessor, das heißt Corona-Ethik. Und da widmet er sich ganz detailliert all diesen medizinethischen Fragen, die jetzt auftauchen. Wer kommt ans Beatmungsgerät, wer nicht, wie wählt man das eigentlich aus? Er zeigt auch sehr genau auf, wo überall ethische Grenzüberschreitungen drohen, aber eben ohne Erregung, ohne wüste Anklagen, sondern eben aus der Haltung, es muss auch in der Krise möglich sein, zu differenzieren und Fragen zu stellen. Und ich glaube, das trifft ganz gut den Nerv dieser Tage gerade. Dann gibt es Bücher, die das Gesundheitssystem insgesamt jetzt auf den Prüfstand stellen. Der verlorene Patient zum Beispiel, ein ganz eindringlich geschriebenes Buch eines Arztes, der erzählt, was die Durchökonomisierung des Gesundheitswesens auch vor Corona schon angerichtet hat und wie das Personal im Krankenhaus auch vor Corona schon über jedes Limit hinaus beansprucht worden ist.
Zu Corona gehört ja auch die so eine grundsätzliche Suche jetzt, in die viele Menschen geraten sind mit dieser ungewohnten Situation, in der wir leben, viel allein sein, zum Teil viel auf sich selbst zurückgeworfen sein. Da kommt vielleicht für manche die Religion ins Spiel. Es wurde jetzt schon beklagt im Feuilleton, dass die Kirchen die Religion doch recht wenig jetzt von sich hören lassen in dieser Situation. Wie sieht das bei den Büchern aus? Gibt es da Bücher, die da aus dieser Richtung uns beizustehen versuchen?
Erstaunlich wenig, finde ich. Da sieht es wirklich mau aus. Der unermüdliche Anselm Grün hat gleich zwei Bücher vorgelegt. Die wandern so auf der Grenzlinie zwischen Hoffnung machen, Mut zur Innerlichkeit und zum Rückzug, aber auch durchaus ein ernsthafter Blick auf so tiefer liegende Nöte der Welt. Was ist in den Flüchtlingslagern los? Wie spielt das alles mit der Klimaerhitzung zusammen? Auch die jüngste päpstliche Enzyklika ist ja als Buch erschienen und bettet auch die Corona-Krise ein in eine ziemlich saftige Neoliberalismus-Kritik. Aber viel mehr habe ich da schon nicht gefunden. Dann gibt es natürlich noch, ich weiß nicht, ob er froh ist, wenn man ihn dazu sortiert, den quasi religiösen Matthias Horks. Der hat ja seinen viral gegangenen Essay »Die Welt nach Corona« jetzt zu einem Buch ausgeweitet und unterbreitet da eine unglaublich optimistische Zukunftsvision. Die Krise wird uns läutern, wir finden zu einem neuen globalen Wir-Gefühl, wir werden wertebasiert und solidarisch leben. Die Frage, warum wir in dieses Paradies nicht längst eingetreten sind, die untersucht er überhaupt nicht in seinem Buch. Wenn man es mit Mark Twain sagen will, der hat da ein anderes Buch mit gemeint. Ich finde, das hat schon viel von gedrucktem Chloroform an sich.
Das finde ich ja lustig, dass Sie den Zukunftsforscher Matthias Horks jetzt hier unter die religiösen Autoren einsortieren. Sie haben vorhin schon gesagt, das Wuhan Diary war für Sie ein herausragendes Buch unter den Corona-Büchern. Gibt es andere Bücher, die sich mit diesem Thema befassen, die Sie jetzt besonders beeindruckt haben, die Sie uns besonders empfehlen möchten?
Wir haben so viel noch gar nicht erwähnt, was mir auch ein bisschen leid tut. Es gibt natürlich wissenschaftliche Seuchenbücher. Es gibt etliche Bücher, die sich mit dem Wirtschaftsthema auseinandersetzen. Ich muss sagen, so richtig neue Perspektiven gewinnen die meisten Bücher der Krise nicht ab, weil einfach der Abstand fehlt. Und das zeigt mal wieder, wer ein gutes Buch schreiben will, der braucht ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Und das ist auch beruhigend, finde ich. Ist ein bisschen altmodisch, aber es ist auch beruhigend, dass auch ein grassierendes Virus an so einer ehernen Wahrheit nichts ändert. Meine Highlights sind ehrlich gesagt zwei ziemlich düstere Bücher. Ich fand großartig von dem Humanökologen Andreas Malm das Buch Klima X, in dem er sehr klar und auch brutal herausarbeitet, die Corona-Krise ist die logische Folge der totalen Naturzerstörung. Also wenn die Wildnis keine Rückzugsräume mehr hat, dann kommen die kümmerlichen Reste der Wildnis auf Tuchfühlung in Form von Zoonosen. Und da wird Corona überhaupt nicht die letzte Pandemie dieser Art sein. Und dann ein zweites und noch größeres Highlight von dem zuverlässig klugen Kulturkritiker Georg Seeslen, das heißt Corona-Kontrolle. Der erteilt da den Hoffnungen à la Matthias Hawks eine entschiedene Absage. Und vor allen Dingen ist das Buch voll von ganz, ganz schönen, so feinen Detailanalysen. Allein was der seitenweise darüber sich Gedanken macht, warum Menschen diese Aversion gegen die Masken haben. Die Maske, die an den Tod erinnert natürlich, die aussieht, als wollten wir einen Makel verbergen, als würden wir öffentlich entwürdigt, oder die uns das Prekäre unseres Atemholens fühlen lässt, wie fragil unser Leben ist, wenn nicht der nächste Atemzug immer wieder gelingt. Das ist schon große Klasse.
Das Buch von Georg Seeslen, Corona-Kontrolle, außerdem sehr empfohlen von Susanne Billig, Andreas Malm. Klima X war da der Titel und ich stehe hier und staune. Erstens, wie viele Bücher es doch sind und wie viel Sie sich anschauen konnten für diesen Flug durch die Corona-Bücher dieses Jahres. Ganz herzlichen Dank dafür an Susanne Billig.